Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Guten Abend. Moskau, der Rote Platz voller Menschen, ein Meer an russischen Fahnen, patriotische Lieder und ein Präsident, der sich ziemlich fest am Mikrofon festhält. Wladimir Putin gibt sich siegesgewiss.
Wir sind stärker, weil wir zusammen sind. Mit uns ist die Wahrheit und in der Wahrheit liegt die Kraft. Der Sieg wird unserer sein.
Победа будет за нами.
Am Nachmittag hatte Putin die Annexion der 4 ukrainischen Gebiete angekündigt. Seine 40-minütige Rede wurde live im Fernsehen übertragen. Er hat emotional geredet, wütend, aggressiv. Gleich sprechen wir über die Inszenierung dieser Rede mit der ukrainischen Autorin und Verlegerin Katharina Mischenko. Außerdem besuchen wir eine Kunstperformance von Anna Imhof in Amsterdam und Theaterpremieren in Leipzig und Münster. Um 14.30 Uhr kam heute die Eilmeldung. Eine Überraschung war es nicht. Wladimir Putin hat die Annexion von 4 ukrainischen Gebieten angekündigt, von Donetsk, Luhansk, Saporischschja und Cherson. Seine Rede wurde im Staatsfernsehen übertragen. Das ist ein Schritt, dessen innenpolitische und außenpolitische Wirkung weitreichende Folgen haben wird, vor allem psychologische Folgen auch. Was signalisiert denn diese Annexion den Russen, den Ukrainern, der EU und der NATO? Wächst die Angst vor einer weiteren Eskalation? Wie ist Putins Inszenierung zu deuten? Darüber möchte ich nun mit Katharina Mischenko sprechen. Sie ist Autorin und Verlegerin aus Kiew und zurzeit arbeitet sie am Wissenschaftskolleg in Berlin und sie ist am Telefon. Frau Mischenko, guten Abend.
Ich grüße Sie. Hallo.
Es war ja klar, dass Putin heute diese Erklärung abgeben würde. Doch wie hat er es getan? Wie haben Sie denn den russischen Präsidenten erlebt bei dieser Rede?
Ich habe das ein bisschen mit der Rede vom 21. Februar verglichen, wo ganz langweilig und lange erzählt wurde, warum die Ukraine so schlecht ist. Heute haben wir gehört, wie schrecklich der Westen. Wir können jetzt, abgesehen von diesem Diskurs, einfach schauen, was passiert ist. Eine Show, wo die Kriegsverbrecher zusammengekommen sind und wo sie ja irgendetwas unterzeichnet haben, was niemand wirklich ernst nimmt. Aus gesetzlicher, aus internationaler, aus menschlicher Perspektive. Das bedeutet, dass auf dem Kampffeld in der Ukraine keine Erfolge zu sehen sind. Deshalb muss man auf eine andere Weise eskalieren. Und das zeigt nur, dass die ukrainische Armee alles richtig macht und man muss sie weiter unterstützen. Mhm. Also das ist etwas, was ich letztendlich aus dieser Rede für mich mitgenommen habe.
Waren Sie denn überrascht davon, dass es ja doch vergleichsweise auch emotional war? Man denkt ja immer irgendwie, Putin ist sehr kalkuliert, vielleicht sogar kalt, aber das war ja, ja emotional. Und Sie haben es ja gesagt, er hat den schrecklichen Westen beschimpft geradezu. Er hat den Liberalismus beschimpft, die Genderpolitik. Er hat, glaube ich, das Wort satanisch auch benutzt. Hat Sie das überrascht, diese Emotionalität?
Nein, das hat mich nicht überrascht. Ich glaube, dass Wut und viele Ressentimente, Minderwertigkeitsgefühle da eine ganz wichtige Rolle spielen. Irgendwie wollte er sehr gerne zu diesem Club der Länder der sogenannten Ersten Welt gehören, aber heute hat er aus der Perspektive der Dritten Welt gesprochen, die vom Westen unterdrückt ist. Also, und er spricht auch davon, dass er sich vom Westen unterdrückt fühlt. Das ist wiederum diese Putinologie und Vertiefung in diesen Emotionen und Kalküle dieser Person. Ich glaube, dass wir heute wiederum ein Signal bekommen haben, dass unsere eigene Agenda eine Rolle spielt und wir nicht darauf warten müssen, was er noch sagt, was er noch tut. Man kann das sich sparen und wissen, alles, was er sagt, ist Hass und Lüge. Alles, was er tut, sind Kriegsverbrechen und weitere Aggression und auch Terrorakte. Und das ist etwas, was schon klar ist. Ich fand es auch ganz interessant und signifikant, dass das Team des unseren Präsidenten sagt, sie haben diese Rede nicht gehört, also nicht live zugehört. In der Zeit hatten sie eine Sitzung, wo auch entschieden wurde, dass NATO-Beitritt jetzt beschleunigt werden soll. Und ich glaube, das ist ein guter Ansatz in dem Sinne, dass man wirklich seine eigene Agenda durchsetzen muss.
Also geradezu eine coole Reaktion oder ein cooles Begegnen dieser großen, etwas aufgeblasenen Rede. Da muss man sich auch vorstellen, beide Parlamentskammern zum Beispiel waren versammelt, auch die Würdenträger der russisch-orthodoxen Kirche. Frau Mischenko, ursprünglich wollten Sie in Berlin an Ihrem Projekt Körper im Wasser arbeiten. Mhm. Eine Reihe von Essays, wie Sie gesagt haben, über Einsamkeit, über die innere Landschaft eines Individuums in der Zeit zwischen Revolution und Krieg. Die innere Landschaft, unsere innere Landschaft. Was sehen Sie denn, was ahnen Sie denn, wenn Sie die verschiedenen Stimmungen wahrnehmen in Russland, in der Ukraine, aber auch bei uns im Westen?
Ja, ich denke, wir leben in einer schrecklichen, aber auch einer sehr intensiven Zeit, wo die Menschlichkeit, Gerechtigkeit, Würde wieder wichtige Begriffe geworden sind. Das macht meine Arbeit interessant, auch schwierig wahrscheinlich. Aber in solchen Zeiten kann man sich fragen und kann man darüber auch reflektieren, was das bedeutet, ein Mensch zu sein. Und was die Menschen in diesem Leben, auf diesem Planeten, ja, in unseren Ländern, was sie wollen. Was sind ihre Werte, was sind ihre Träume, was sind ihre Ziele und was bedeuten diese Ziele dann für die ganze Welt? Mhm. Jetzt sind wir alle in einer sehr existenziellen Situation. Ich hoffe, dass wir gute Lehren aus dieser Situation ziehen können.
Und so eine Situation, die auch mit Verunsicherung zu tun hat, und die gibt es ja zweifelsohne Verunsicherung, das gehört letztendlich auch dazu, damit muss man sich auseinandersetzen und eine Antwort finden.
Genau, ich glaube, was bei dieser heutigen Show in Moskau auch wichtig war, das sind zwei Stichworte für mich, Stichwörter. Einerseits Angst. Das Ziel ist, dass die Angst gestärkt wird in verschiedenen Gesellschaften, auch in Europa. Also auch durch diesen Unsinn, ja, durch diesen Hass, Unsinn gegen den Westen, alles Mögliche in einem Salat. Ja, bei Gender und Kolonialismus und Neoliberalismus, alles kommt zusammen. Das macht schon wahrscheinlich jemandem Angst. Und einerseits geht es da auch um die Zeit. Also Russland will jetzt sich Zeit gewinnen, damit sie sich vorbereiten können auf die Gegenoffensive der Ukraine. Mit Mobilmachung geht es nicht sehr schnell, deshalb gibt es jetzt diese Shows, diese Referendum, diese Scheinaktivitäten. Schein nicht in dem Sinne, dass nichts passiert, sondern in dem Sinne, dass uns etwas anderes immer vorgeführt wird, als das, was das in der Wirklichkeit ist. Jedenfalls sind das alles Strategien, die ukrainische Partner, glaube ich, vor allem abzulenken, denn mehr Angst zu vermitteln und darauf zu warten, dass ja, die Angst vor dem Winter aufsteigt und dass die Solidarität nachlässt. Das sind auch die Messages, die ich rausgelesen habe.
Also in diesem Sinne ist er ja eigentlich erfolgreich, Putin. Also die Angst wächst ja. Das sieht man ja an den Demonstrationen in Deutschland, aber auch in Tschechien zum Beispiel, in Prag. Also die Leute haben mehr Angst vor dem fehlenden Gas und vor der Kälte als vor russischen Soldaten vielleicht. Kann man das so sagen?
Ja, es kann sein, dass jemand Angst hat, aber das ist jetzt unser Job, in verschiedenen demokratischen Gesellschaften mit Menschen ins Gespräch zu kommen und dann diese Angst zu nehmen. Man muss jetzt nicht so große Angst haben vor dem Winter, mein Gott. Der Winter wird vorbei, alles wird gut. Ja, ich spreche natürlich als Ukrainerin, aber auch als ein rationaler Mensch. Es gibt schlimmere Sachen auf der Welt und die passieren jetzt in Europa. Und ich glaube, das ist wichtig jetzt, dass das gestoppt wird und nicht das, womit Kreml jetzt alle einschüchtert.
Ja, aber dann, die Wohlstandsgesellschaft hat damit natürlich ein Problem.
Ja, die Wohlstandsgesellschaft muss verstehen, dass sie stark ist, stärker als gedacht und sie darf nicht geschwächt werden dadurch, dass sie am Komfort ein bisschen verliert oder vielleicht nicht verliert. Das ist auch nicht ganz klar, inwieweit diese Krisen und ökonomischer Druck, also inwieweit das steigt. Aber ich glaube, was Europa nicht vergessen soll, so als Sammelbegriff, dass Demokratie auch Menschen stark macht und die Gesellschaften und die Vernunft, die Denkweisen. Das heißt, man kann Strategien finden, aus dieser Krise rauszugehen und etwas Gutes für die Zukunft und für die Kinder zu lassen. Man muss bloß ohne Angst in die Zukunft schauen und aktiv sein.
Kann man das so zusammenfassen, Ihre Stimmung, Frau Mischenko? Der Winter geht vorbei, der nächste Frühling kommt und das ist jetzt nicht nur eine meteorologische Aussage?
Genau, hoffentlich meteorologisch auch.
Das auf jeden Fall. Ich meine, davon können wir ausgehen.
Ja, ja.
Katharina Mischenko, Autorin und Verlegerin aus Kiew. Zurzeit arbeitet sie am Wissenschaftskolleg in Berlin. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke Ihnen auch.
Die Frankfurter Künstlerin Anne Imhof ist bekannt für ihre spektakulären Inszenierungen. Jetzt gibt es eine neue Arbeit von ihr im Amsterdamer Stedelijk Museum zu erleben. Youth, Jugend. Ursprünglich sollte diese Ausstellung im Garagemuseum in Moskau stattfinden. Wegen des russischen Angriffskrieges hat das Museum jedoch seine Arbeit eingestellt. Und so hat Rein Wolfs, der Direktor des Stedelijk Museums, die Ausstellung nach Amsterdam geholt. Auf der Venedig-Biennale 2017 hat Anne Imhof für ihre Inszenierung von Faust den Goldenen Löwen bekommen. Damals lungerten in ihrer Performance blasse, düster, dreinschauende Halberwachsene im deutschen Pavillon. Manchmal tranken sie einen Energydrink, manchmal balgten sie miteinander oder rauchten Zigaretten. Bilder einer verlorenen Jugend, die betäubt in ihre Smartphones starrte. In Amsterdam geht es nun offenbar etwas versöhnlicher zu und ganz ohne Performer. Wie das war, das hat sich Laura Helena Wirth angesehen. Sie ist jetzt zugeschaltet. Frau Wirth, guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Die Titel spielen bei Anne Imhof ja immer eine wichtige Rolle. Ihre Inszenierungen tragen Titel zum Beispiel wie Faust oder Sex oder Angst. Jetzt also Youth, ein Wort, Jugend. Was sind das denn für Menschen? Was ist das für eine Gruppe?
Also Jugend, hat Anne Imhof gesagt, oder mit dem Titel Youth bezieht sie sich erstmal gar nicht auf die demografische Gruppe der Jugendlichen oder will damit irgendein Alter beschreiben, sondern eigentlich eher einen Zustand. Der Zustand der Jugend als Zustand des Übergangs, Zustand des Fluiden, ein Zustand, in dem sich Dinge auch ständig verändern können und der auch mit vielen Unsicherheiten zusammenhängt, was ja auch so Zustände sind, die Imhof ihren Zuschauern gerne zumutet. Also bestimmte Sachen, die sich nicht genau einschätzen lassen und so ein bisschen risikohaft belastet sind. Es ist natürlich auch eigentlich ein bisschen lustig, dass sie es Jugend nennt, weil wenn man sich da so umguckt, dann ist weder Imhof besonders jung noch irgendjemand, der an dieser Ausstellung beteiligt war, auch nicht die Zuschauer selber. Und das Bild dieser Jugend, was sie dort bedient, ist natürlich auch ein eher altes Bild der Jugend, weil wenn man sich Jugendliche heute anguckt, dann sind die ja eher an Sicherheit interessiert und gehen auf die Straße für Fridays for Future.
Wie sieht das denn jetzt konkret aus, Frau Wirth? Was kann man denn mit seinen Sinnen da wahrnehmen?
Die Ausstellung ist in zwei Teile aufgebaut und ist wie ein Labyrinth aufgebaut. Im ersten Teil ist weißer Teppichboden ausgelegt. Das Licht ist ganz schwummrig und mit Spindschränken, die eben auch wieder auf diese Idee von Transformation und Veränderung anspielen, hat sie kleine Räume und kleine Kabinette geschaffen. Und wenn man dort reinguckt, dann kann man einmal Zeichnungen sehen, die sie gemacht hat, die auch wirklich bemerkenswert sind von ihren Performerinnen, die so ganz verknäuelt dort gemalt sind, und auch welche von ihren Glasskulpturen kann man sehen. Und in zwei, also es eröffnen sich dann zwei größere Räume, und in den beiden werden die neuen Filme, die sie im März diesen Jahres in Moskau eben aufgenommen hat, gezeigt. Und in dem einen davon werden 7 Pferde durch die Moskauer Innenstadt gejagt. Das ist komplett verschneit. Darüber liegt dramatische Musik. Das trieft vor Pathos. Aber dagegen ist man natürlich nicht gefeit. Und das macht die Arbeit auch irgendwie sehr, sehr zugänglich, was natürlich auch eine große Qualität ist. Und der Pathos, der dann natürlich auch noch mit drin schwingt, ist, dass man sich fragt, wann wird man wieder so eine Art von Kulturproduktion in Moskau haben?
Das ist also der erste Teil, den Sie beschrieben haben, Frau Wirth. Was geschieht jetzt im zweiten Teil der Ausstellung?
Dieser erste Teil hat ja ein bisschen wie so eine Einführung funktioniert, und der zweite Teil, da wird man von dem Geruch wirklich nach beißendem Gummi empfangen, weil dort Autoreifen gelagert und gestapelt sind. Dort ist auch wieder ein Labyrinth aufgebaut aus Wassertanks, eben diesen Autoreifen, aus Lagerkisten. Das Licht ist diesmal rot, aber nicht weniger schwummrig, und überall gibt es auch wieder kleine Nischen, wo so Matratzen liegen, die mit Graffiti besprüht sind. Daneben stehen auch die besagten Energy Drinks. Also es wirkt immer so, als würde man eine verlassene Szenerie angucken, als wäre die große Party im Lagerhaus bei Nacht, als hätte die schon stattgefunden, und man guckt jetzt auf die Überreste. Und über all dem laufen an Schienen an der Decke große Boxen, über die ein Sound abgespielt wird, der sich über diese ganze Situation legt. Den hat Imhof zusammen mit dem Berliner Rapper UFO361 und eben ihrer Partnerin Eliza Douglas entwickelt. Und vielleicht können wir da einmal kurz reinhören.
Der Sound also zu dieser Ausstellung Youth im Stedelijk Museum in Amsterdam. Frau Wurth, wie funktioniert denn die Ausstellung insgesamt so ganz ohne Performer?
Das funktioniert ausgesprochen gut und vor allem so gut auch wegen der Musik, die wir gerade gehört haben, weil die hat einen ganz witzigen Effekt. Das konnte man so, oder konnte ich so an mir selber, aber auch an den anderen Zuschauern beobachten. Man wird ein bisschen cooler, man fängt an, ein bisschen breitbeiniger zu gehen, man wird so ein bisschen beflügelt und dadurch eigentlich selber zum Performer, der irgendwie das Gefühl bekommt, man ist eben gerade eigentlich so eine Art Einbrecher in diesem Warenlager und fühlt sich tatsächlich ein bisschen cooler. Und auch durch diese ganzen spiegelnden Skulpturen und die transparenten Arbeiten, die dort auch überall gezeigt werden, in denen man sich selber widerspiegelt, ist man eigentlich nicht ohne Performer in der Ausstellung, nur man ist es eben diesmal selber, was eine ganz schöne Erfahrung ist.
Youth von Anne Imhof im Stedelijk Museum in Amsterdam, bis Ende Januar dort zu sehen. Laura Helena Wurth war das. Ich danke Ihnen.
Danke.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen jetzt von Thomas Jädecke.
Die UNESCO hat mehr Förderung für die weltweite Kultur- und Kreativwirtschaft gefordert. Besonders nach den für den Sektor verheerenden und teilweise noch bestehenden Einschränkungen durch die Corona-Pandemie müsse Kultur als globales öffentliches Gut anerkannt werden, heißt es in der Abschlusserklärung der UNESCO-Weltkulturkonferenz Mondiacult in Mexiko-Stadt. Das Abschlussdokument wurde demnach von mehr als 150 Staaten unterzeichnet. Ein konkretes Vorhaben, das die Kulturorganisation der Vereinten Nationen damit beschließt, ist die Einberufung eines Weltkulturforums, das ab 2025 alle 4 Jahre tagen soll, mit dem Ziel, Kultur- und Kreativwirtschaft besser zu erfassen. Deutschlands UNESCO-Botschafter Peter Reuß, der die deutsche Delegation bei Mondiacult leitete, sagte im Deutschlandfunk Kultur:
Letztlich ist das die Frage, welchen Wert sind wir bereit, der Kultur in unseren Gesellschaften zu geben? Ist Kultur ein Luxus, den wir uns leisten können, wenn es den Volkswirtschaften gut geht? Oder ist Kultur das Lebenselixier unserer Gesellschaften gerade dann, wenn wir Probleme haben, wie aktuell? Und dann ist die Frage, worauf wir eine Antwort suchen, kann die Kultur einen Beitrag zu nachhaltiger Entwicklung leisten?
Nach UNESCO-Angaben sind weltweit über 48 Millionen Menschen im Kultursektor beschäftigt, in Deutschland rund 1,8 Millionen. Die Branche sei für 3,1% des globalen Bruttoinlandsprodukts verantwortlich. Die 81 Jahre alte Schauspielerin Jutta Wachowiak ist für ihr Lebenswerk mit dem Preis der DEFA-Stiftung geehrt worden. Die 1940 in Berlin geborene Wachowiak zähle zu den großen Charakterdarstellerinnen der DEFA-Filmgeschichte, erklärte die Stiftung anlässlich der Preisübergabe in Berlin. Wachowiak habe herausragenden Frauenfiguren ein einprägsames Gesicht auf der Kinoleinwand gegeben und mit ihren vielseitigen Darstellungen ein Millionenpublikum erreicht. Die DEFA war die staatliche Filmgesellschaft der DDR. Der Preis der DEFA-Stiftung ist mit 10.000 Euro dotiert. Wachowiak war unter anderem in den DEFA-Streifen Die Rote Kapelle, Fallada, Letztes Kapitel und Käthe Kollwitz, Bilder eines Lebens, zu sehen. Der Dirigent François-Xavier Roth übernimmt mit Beginn der Spielzeit 2025/26 die Leitung des SWR-Symphonieorchesters. Er folgt am Pult auf Theodor Korenzis, der seit 2018 an der Spitze des Orchesters steht. Roth sei nicht nur ein begnadeter Musiker, sondern ein ebenso guter Kommunikator, würdigte ihn SWR-Intendant Kai Gnifke. Roth ist seit 2015 Generalmusikdirektor der Stadt Köln. Der NS-Vergleich des für Ökumene zuständigen Kardinals im Vatikan, Kurt Koch, hat Konsequenzen. Er ist von der Stadt Schwäbisch Gmünd ausgeladen worden und darf sich nicht ins Goldene Buch der Stadt eintragen. Der Anlass? Er hatte den katholischen Reformdialog Synodaler Weg mit kirchlichen Irrwegen zur Zeit des Nationalsozialismus verglichen. Auch nach viel Kritik weigert sich Koch, seine Aussagen zu revidieren. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, nannte es irritierend, dass ein Vergleich mit dem dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte herhalten müsse, um in einem innerkirchlichen Konflikt Stellung zu beziehen.
Es ist eine besondere Buchedition mit einem rätselhaften Text. Luna, Luna, der Lyrikerin Maren Kames. Außen auf dem Umschlag des dünnen Buches silberne Buchstaben, innen grelles Pink. Die Seiten rabenschwarz, die Buchstaben leuchtend weiß. Ein langes Gedicht, das mit einer Zeile des Sängers Nick Drake beginnt. Pink, 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 moon. Ein sonderbares Stück Lektüre, ein Mondgesang, ein großes Sprachspiel, das nach Musik zu gieren scheint. Vor 2 Jahren war es für den Leipziger Buchpreis nominiert. Heute wurde es in einer szenischen Version am Schauspiel Leipzig uraufgeführt. Eberhard Spreng hat die Uraufführung für Fazit besucht. Er ist jetzt aus Leipzig am Telefon zugeschaltet. Herr Spreng, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Es ist ja nicht sinnvoll, bei einem Stück, das so quer steht, eine Pop-Dada-Mythos-Nachtextase bei solch einem Stück nach dem Inhalt zu fragen. Vielleicht nähern wir uns doch diesem Stück über die Figuren. Was sind das denn für Wesen, die dort auftreten bei Maren Kames?
Ja, wir haben eine Hauptfigur, Lisa Katharina Meyer spielt sie, und die heißt einfach nicht Mädchen, sondern Mötchen mit Ö. Dieser Text versucht ja auch an Konsonanten Verfremdungen einzubauen. Man denkt ein bisschen an dadaistische Experimente, man fühlt sich auch ein bisschen an Kurt Schwitters erinnert, aber nur wenig eigentlich, weil der Text doch nicht in die reine Lautsprache abdriftet, sondern weitgehend quasi semantische Zusammenhänge doch auch abbildet. Ja, und dieses Mädchen wird begleitet von einem Scheitan. Das ist ja ein arabischer Geist, ein böser Geist, der böse Einflüsterungen in die menschliche Seele bringt, von ihrer Mutter, die auch meint, in ihr Leben intervenieren zu müssen, ja, und von ihrem Großvater, den an diesem Theaterabend ganz wunderbar Thilo Krügel verkörpert hat. Ja, diese Figuren tanzen oder, ja, sie tanzen nicht, sondern sie wirken um dieses Mädchen herum, und man hat das Gefühl, ist sie in einer Adoleszenzkrise? Wie kommt es dazu, dass sie ständig aus ihrer Wirklichkeit ausbüchsen muss in die Welt von Pop, von Musik, in das Pathos und ja, in die pathetischen Gefühle, die in der Popmusik ausgedrückt sind?
Wir hören einfach mal, Herr Spreng, einen kurzen Szenenausschnitt, und da sagt dieses Mädchen, da bin ich ziemlich lunar gewesen.
In meinen gloriöseren Tagen bin ich ziemlich lunar gewesen und wahnsinnig rastlos, in den Gliedern krachend, griffig, im Wipfel wild. Es rauschte. Ich genoss und litt zeitgleich immerzu. Ah, ich klebte mir eine Gans aus Pappmaché mit Flügeln und allem dran. Dann holte ich tief Luft und stach zu.
Da bin ich ziemlich lunar gewesen, eine Art Sprechgesang. Genießen und leiden haben wir da gehört. Das sind ja zwei extreme Erfahrungen. Das klingt nach Masochismus. Spielen denn sexuelle Empfindungen auch eine wesentliche Rolle in diesem Stück?
Also nicht zumindest ausgeführt in der Sprache, auch nicht wirklich im Bild. Das Lunare an der Ausgangsaussage stammt eigentlich von Annie Lennox und ihrem Song No More I Love Yous. Damit fängt dieses Stück eigentlich an. Und die ersten 2 Zeilen sagen auch, naja gut, früher in meinen schönen Zeiten war ich ziemlich mondverliebt oder mondsüchtig. Und wie immer in diesem Stück von Maren Kames werden immer wieder auch poetische Impulse, Ideen, in die der Text ausbüchst, angestoßen von sehr, sehr vielen Popsongs. Und das macht jetzt eigentlich diese Aufführung auch aus. Immer wieder kommen Schauspielerinnen und Schauspieler zu Lisa Katharina Meyer hinzu auf die Bühne und singen mit ihr zusammen einige Popsongs. Wir haben Alphaville, Radiohead hören wir. Wir haben Forever Young zum Beispiel und eine ganze Reihe anderer wirklich großer und berühmter Popsongs und fühlen uns in diesem Theater dann eigentlich ja wie in einem Musical. Und dann immer wieder gibt es diese stillen Momente und die Hauptfigur sucht eigentlich ihren eigenen Weg jenseits von diesem Pathos, kommt aber nicht wirklich zum Schluss, denn ganz am Ende heißt es eigentlich, wir gehen jetzt raus aus der Welt der Bedrohungen, der Spitzen, die uns immer wieder verletzen, in unseren Alpha-Wald, nehmen unsere Tiere mit und unser großes Popherz. Ja. Das ist das programmatische Ende der Aufführung.
Völlig klar, dass ein Inszenierungsteam szenisch bei so einem Text in die Vollen gehen muss. Das muss optisch knallen. Wie machen das denn der Regisseur Enrico Lübbe? Die Bühne stammt von Katrin Nordrott und die Kostüme stammen von Josa Marx. Wie machen die das? Wie sieht das aus?
Sie machen es mit einer ganz streng symmetrischen, nach hinten sich verjüngenden Bühne, mit einer Zentralperspektive. Und in diese Zentralperspektive eingelassen sind verschiedene Portale. Dadurch entsteht so ein klassisches barockes Theater der Gassen. Und in diesen Gassen, also die geben einem ja natürlich als Regisseur immer die Möglichkeit, ganz schnell Figuren auftreten und wieder abtreten zu lassen. Und das ist eigentlich die Hauptsetzung an diesem Abend, was die Optik betrifft. Die Kostüme sind sehr, sehr reich. Und sehr fantastisch und sehr musical-like. Das Licht ist auch sehr schön. Also man hat wirklich das Gefühl, dieses Theater will jetzt zum Anfang dieser Spielzeit alle Gewerke quasi auf Hochtouren bringen. Und das aber eigentlich unter dem Spielzeitmotto wirklich nur Theater. Und das steht wirklich auch ganz typisch über diesem Abend. Wir haben eigentlich mal nicht Theater und Ukraine, Theater und Diversität, Theater und Gesellschaftskritik, sondern wir haben wirklich einmal Theater als reine Showveranstaltung und rätseln ein bisschen herum, was sollen wir denn dramaturgisch gesehen oder was sollen wir politisch oder auch im Sinne von Reflexion über Coming of Age oder Adoleszenzkrise an diesem Abend mit nach Hause nehmen. Außer wirklich schönen Klängen hatten wir eigentlich nicht so viel.
So wie das klingt, Herr Spreng, ist diese Aufführung aber trotzdem so etwas wie eine stringente Fortsetzung des Buches?
Sie ist eine stringente Fortsetzung des Buches, aber das Buch versucht doch eigentlich auch in diesen Sprachspielen der Maren Kames aus den Ordnungssystemen auszubüchsen und auszukeilen. Mit Sprache, natürlich auch mit multimedialen Elementen, die dieses Buch versucht. Denn es gibt ja auch dort QR-Codes, die auf Musik dann gleich verlinken und ähnliches. Dieses Theater führt aber eigentlich dieses in verschiedene Richtungen fantasierende und auskeilende Buch und diesen Text zurück quasi in die große Ordnungsmacht der Musik. Und das wissen wir ja, Pop ist eine sehr einfache und eine sehr starke Struktur. Wir haben klare Rhythmen, die sind nicht kompliziert, und wir haben klare Harmonien und die sind in der Regel auch nicht besonders kompliziert. Das heißt, ich habe das Gefühl, dieses Theater nimmt dem Text ein bisschen seinen anarchischen, seinen wilden und letztendlich unerklärlichen Zusammenhang und steckt es eigentlich zu sehr in eine sehr schöne optische und akustische Struktur.
Luna Luna von Maren Kames in der Inszenierung von Enrico Lübbe am Schauspiel in Leipzig. Weitere Aufführungen am 8. und am 16. Oktober. Vielen Dank an Eberhard Spreng in Leipzig.
Ja, gerne.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Nach jahrzehntelangem Hin und Her hätte am kommenden Montag zum Tag der Deutschen Einheit in Berlin das Freiheits- und Einheitsdenkmal eröffnet werden sollen. Hätte, hätte, Fahrradkette. Es gibt erneut Verzögerungen. Jakob Bauer hat auf der Baustelle am Humboldt-Forum einen der Unterstützer des Denkmals getroffen.
Es herrscht reges Treiben auf dem Platz vor dem Humboldt-Forum. Bauarbeiter klopfen Pflastersteine fest, Touristen strömen im 5-Minuten-Takt aus der U-Bahn. Eine ruft, da kommt die Wippe hin. Der Begriff Wippe hat sich im Volksmund längst festgesetzt. Die Initiatoren des Freiheits- und Einheitsdenkmals bevorzugen allerdings das Wort Schale. 50 Meter lang, 18 Meter breit wird sie sein und sich ganz langsam neigen, je nachdem, auf welcher Seite sich mehr Menschen befinden. Bürger in Bewegung ist der Untertitel des Denkmals, das erinnern soll an die friedlichen Proteste in Ostdeutschland, die zur Wiedervereinigung führten. Bisher steht nur der Sockel. Eine Berlinerin guckt kritisch.
Ja, ich bin da etwas skeptisch, denn es gibt so viele Symbole hier für die Einheit Berlins, Deutschlands, das Brandenburger Tor. Ob es da einer Wippe bedurft hätte, ich finde es überflüssig. Und was überflüssig ist und Geld kostet, dafür bin ich nicht unbedingt zu haben.
Günter Jeschonek ist seit Jahren einer der aktivsten Unterstützer des Denkmals. Er wurde 1987 aus der DDR ausgebürgert, weil er sich für Menschenrechte und das Recht auf Ausreise eingesetzt hatte.
Dem kann ich entgegnen, dass das erstmal ein Solitär hier ist, was wirklich dezidiert an die deutsche Freiheits- und Einheitsgeschichte erinnert. Das macht das Brandenburger Tor gar nicht. Natürlich auch, da gibt es Elemente, wir wissen, da ging die Mauer lang. Und dieses Denkmal steht im Zentrum Berlins, im ehemaligen Osten, wo hier die Demonstrationen am 9. November vorbei führten, am Palast der Republik.
Die Diskussionen über das Denkmal gibt es seit Jahren. Beschlossen hat der Bundestag den Bau schon 2007. Doch dann gab es politische Grabenkämpfe, umweltrechtliche Bedenken, ästhetische Diskussionen. Mehrmals stand das Denkmal vor dem Aus. Der Spatenstich erfolgte dann aber doch im Mai 2020. Jetzt, am 3. Oktober, sollte es eröffnet werden. Doch daraus wird nichts.
Wo es hakt, das ist insbesondere ein Zulieferer, der die große Stahlkonstruktion baut und schweißt, die er dann hierher transportiert wird, um das Denkmal dann hier aufzubauen.
Und der hat sich schlichtweg übernommen. Die Schale fehlt also noch. Verteuern wird sich das Projekt trotz der Verzögerung aber nicht. Es gibt einen Festpreis, der mit der bauverantwortlichen Agentur Miller und Partner ausgehandelt wurde. Rund 17 Millionen Euro soll das Denkmal kosten. Und nun wahrscheinlich nächstes Jahr eröffnen, sagt Günter Jeschonek, der trotz der jahrzehntelangen Debatten immer noch überzeugt ist vom Denkmal.
Wer sich nicht regt, bewegt nichts. Also es gehört mit zum Gestus dieses Denkmals, dafür zu kämpfen.
Und der Kampf geht weiter, denn eine andere Initiative will hier ein Flussbad errichten. Eine Idee ähnlich alt wie die des Denkmals. Im Rahmen des Flussbades sollen direkt neben der Schale eine große Freitreppe und ein Aufzug gebaut werden, was den Blick auf das Denkmal einschränken würde. Außerdem fürchtet Günter Jeschonek durch das Bad zu viel Gedränge, Müll, Vandalismus.
Und ich meine auch der Respekt gegenüber diesem Anlass, warum das Denkmal auch gebaut wird. Also als Erinnerung an die deutsche Freiheits- und Einheitsgeschichte. Auch alleine aus Respekt auch gegenüber dem Humboldt-Forum und gegenüber diesem historischen Platz, würde ich da sagen, muss da wirklich dieses Bad hin?
Ja, sagen die Initiatoren, die Mitte der Stadt stehe dem Flussbad genauso zu wie dem Denkmal. Auf ihrer Homepage heißt es:
Mit Flussbad Berlin wird die kulturelle und gesellschaftliche Bedeutung der historischen Mitte Berlins durch einen lebenswerten Aspekt, einen sauberen Fluss, ergänzt. Die Attraktivität dieses hauptsächlich repräsentativ genutzten Stadtteils für BerlinerInnen gestärkt und als Kulturlandschaft nachhaltig und langfristig gesichert.
Ob und wie Bads und Treppe kommen, darüber debattiert der Senat allerdings noch. Die U-Bahn spuckt derweil die nächsten Museumsinselbesucher aus. Wippe, ruft die eine, korrigiert sich dann aber selbst. Einheitswippe. Na immerhin.
Zum 32. Tag der Deutschen Einheit noch immer kein Denkmal, Jakob Bauer berichtete. Vor wenigen Minuten haben wir hier in Fazit von der Luna-Luna-Aufführung des Schauspiels Frank Leipzig gehört, das aus dem gleichnamigen Buch von Maren Kames ein Theaterstück gemacht hat. Jetzt spielt die Autorin Kames wieder eine Rolle, und zwar in einer Orestie-Aufführung am Theater in Münster. Die neue Generalintendantin Katharina Kost-Tolmein hat ein spannendes Programm geplant. Zu Beginn der Saison setzen sich alle drei Sparten mit der Orestie auseinander. Morgen hat die Oper Leben des Orest von Ernst Krenek Premiere, und heute gab es zum Saisonstart eine Schauspiel-Orestie in neuer Form. Zu der bekannten Tragödie von Aischylos kommen neue Texte von den drei Autorinnen Sivan Ben-Yishai, Miro Miroslava Svolikova und eben Maren Kames. Sie haben die drei Frauenfiguren neu gestaltet, also Iphigenie, Kassandra und Elektra. Stefan Keim hat für uns die Premiere gesehen und ist jetzt live zugeschaltet am Telefon. Herr Keim, guten Abend.
Guten Abend, Herr Röhlke.
Drei Autorinnen schreiben die Frauenfiguren neu. Sind das feministische Neudeutungen?
Ja, wobei man bei Sivan Ben-Yishai sogar zwischendurch ein bisschen Ironie in diesem Punkt hört, denn feministische Neuschreibungen sind ja gerade wirklich wie Salz, wie Sand am Meer in den deutschen Theatern oder wie Salz in der Suppe, je nachdem. Auf jeden Fall schmeckt die Suppe direkt am Anfang ganz ausgezeichnet, denn es gibt ein Vorspiel. Die Geschichte von Iphigenie wird ja in der Orestie eigentlich nicht erzählt, dass sie von ihrem Vater Agamemnon für günstige Winde im Kampf gegen Troja geopfert wird. Das wird ja alles schon vorausgesetzt. Und ihr gibt nun Sivan Ben-Yishai nicht nur überzeugend eine Stimme, sondern das ist auch echt eine tolle Auseinandersetzung am Anfang mit dieser unerzählten Frau, aber auch mit den Geschichten, die zwar immer noch erzählt werden. Sie werden dieser Iphigenie zwangsweise erzählt von ihrem Vater. Sie muss sich also zwanghaft mit diesen Geschichten auseinandersetzen. Sie werden in sie eingezwungen. gelungen, aber sie gehen auch irgendwann verloren. Das ist ein sehr vielschichtiger und spannender Text, mit dem dieser Abend beginnt.
Wie fügen sich denn diese neuen Texte in die gesamte Orestie ein?
Fast schon ein bisschen zu gut. Denn ich fände es interessanter, wenn man diese drei Neuschreibungen, die ja dann auch eine heutige Sprache, auch eine heutige Flapsigkeit teilweise haben, wenn man die wirklich auch als Fremdkörper spüren würde. Das ist aber in der Inszenierung nicht der Fall. Also auch Aischylos wird mit sehr viel Zutaten gespielt, wird sehr komödiantisch, fast schon boulevardesk und auch, naja, extrem harmlos gespielt. Mhm. Also es gibt sehr, sehr viele Gags in Richtung von, hast du eigentlich von Sandra gehört? Wie, wer ist Sandra? Ja, Cassandra. Ach so. Und es gibt dann so einen Teil des Publikums, wo ich das den Rest des Ensembles vermutet habe, wo dann viel gekichert wird, im Rest des Publikums aber eher nicht.
Die Orestie, die handelt ja davon, dass der ewige Kreislauf von Rache und Gewalt mal durchbrochen wird durch ein Gericht, also so etwas wie ein Hoffnungsschimmer, dass die Zivilisation doch noch siegen könnte. Das wäre ja in der aktuellen Weltlage gar nicht schlecht. Gibt's denn in dieser Hinsicht irgendwie einen Funken Hoffnung in Münster?
Es gibt einen Funken Hoffnung und das ist in diesem Cassandra-Einschub oder in dem Cassandra-Stück von Miroslava Svolikova. Da gibt es wahrhaftig auch solche Sätze wie, dass man durchaus einen Morgen haben könnte, auch wenn man das im Moment nicht glauben kann. Da kommt auch ein Sprechchor aus Kindern auf die Bühne, die so ein bisschen so eine andere Generation verkörpern. Wahrscheinlich die Friday of Future-Bewegung. Die verkörpern übrigens später auch die Irinien. Und nicht das Gericht ist die Hoffnung am Schluss, sondern diese Jugend, die lässt sich von den alten Göttern, von den Erwachsenen nämlich nicht einwickeln. Die treibt am Schluss Orest und aber auch alle anderen Pallas Athene und wer da alles rumsteht, werden alle weiter über die Bühne getrieben. Die Jugend lässt sich nicht einmotten. Das ist quasi der Clou des Stücks.
Jetzt sollten wir natürlich auch über die Inszenierung sprechen, über das, was Sie gesehen haben. Die Regisseurin Elsa-Sophie Jach, die ist seit dieser Saison Hausregisseurin am Residenztheater in München. Sie macht also Karriere. Überzeugt Sie Ihre Inszenierung?
Nein, sie hat mich sogar ehrlich gesagt total enttäuscht. Sie macht es sehr comichaft. Ich habe ja gerade schon erwähnt, boulevardesk. Ja. Auch das Bühnenbild erinnert sehr so an Graphic Novels, eine sehr gestylte Comic-Antike eigentlich. Und ich habe die ganze Zeit, Eberhard Spreng hat ja gerade gesagt, irgendwie ja ein hübscher Abend, aber was hat er mir eigentlich erzählt? Diese Orestie hat mir eigentlich auch überhaupt nichts erzählt. Also bis auf einige dieser Einschübe, dieser neu geschriebenen Stücke, weiß ich überhaupt nicht, wohin das Theater damit will. Und ich meine, es ist ja die Eröffnung, Sie haben es erwähnt, eines riesigen Orestie-Projektes. Die verwenden auch die Übersetzung von Peter Stein, also der ja wirklich diese Orestie neu erfunden hat für unser Theater. Und dann kommt so eine Nullnummer raus, wo sich auch die Schauspielerinnen und Schauspieler, bis darauf, dass sie zeigen, dass sie auch mal etwas pathetisch und dann wieder sehr ironisch sprechen können, auch nicht profilieren können. Also insgesamt hat mich der Abend doch sehr enttäuscht.
Eine griechische Tragödie mit zeitgenössischen Zusätzen, also gleich zu Beginn. Das ist ja auch eine Herausforderung für die Schauspielerinnen und Schauspieler. Wie präsentiert sich denn das neue Ensemble in Münster?
Ja, sie haben wenig Gelegenheiten, irgendwie zusammenzuspielen. Es ist sehr viel Sprechchor, es ist sehr viel Theatermoden. Es hat eben alles so eine, ja, gewisse Leichtigkeit, aber auch eine Banalität. Also die Ironie ist einfach billig. Teilweise habe ich auch dran gedacht, das sind so Gags, die man sie bei Aufführungen von Schauspielschulen zu sehen bekommt. Also das Ensemble scheint talentiert zu sein, aber so richtig gesehen habe ich es noch nicht.
Vielleicht noch ein Gedanke, Herr Keim, zum Schluss. Wenn man sich die Spielpläne durchschaut, dann fällt auf, dass sich gerade antike Stoffe auf der Bühne ja irgendwie ballen, vor allem auch in NRW, Nordrhein-Westfalen. Haben Sie eine Erklärung dafür?
Ja, das ist wirklich interessant. Ich glaube, es geht darum, dass man das Gefühl hat, man muss sich jetzt in diesen vielen Krisen neu erfinden. Und da macht es ja Sinn, auf den Ursprung des Theaters, des europäischen Theaters zurückzugehen. Ich glaube, deswegen suchen so viele in der Antike nach Neuinspiration mit sehr wechselndem Erfolg. Wie gesagt, die Orestie hat mich nicht überzeugt. Alcestis von Johann Simons in Bochum, der hat gezeigt, wie man so ein Stück, so eine Tragödie, komödiantisch für die heutige Zeit neu durchdenken und durchspielen kann. Also mal klappt's und mal nicht, aber es gibt gerade wirklich sehr viel Antike.
Die Orestie von Aischylos mit Texten, neuen Texten von Sivan Ben-Yishai, Miru Miroslava Svolikova und eben Maren Kames im Theater in Münster, beobachtet für uns für Fazit von Stefan Keim. Herr Keim, ich danke Ihnen.
Danke, gerne.
Und nun hier in Fazit der Blick in die Feuilletons von Tobias Wenzel.
Günther Wallraff mit seinem Lieblingstischtennisschläger in seinem Gartenhaus steht unter einem Foto, das die Süddeutsche Zeitung abdruckt. Man muss kein Landesmeister im Tischtennis gewesen sein, um zu erkennen, dass mit diesem desaströs abgenutzten Lieblingsschläger kein Topspin mehr möglich ist, also auch kein Profispiel. Aber Profi ist Günther Wallraff ja schon anderweitig. Wer den Mann jetzt feiert, an diesem Samstag wird er 80, feiert eine Ikone des Investigativjournalismus, schreibt Holger Gerz in dem SZ-Artikel. Der Undercover-Reporter Wallraff war und ist hartnäckig und ernsthaft. Sein Türke Ali bleibt eine Sternstunde. Genauso sein Bericht aus dem Innern des Springer-Imperiums als Mann, der bei Bild Hans Esser war. Viele Journalisten, die heute langsam auf die Rente zugehen, sind auch seinetwegen Journalist geworden. Caroline Fletcher erinnert im Tagesspiegel daran, wie der Verlag hinter der Bild damals auf Wallraffs Enthüllungen reagierte. Springer heftete mit Wolf Schneider eigens einen Mann zur besonderen Verwendung an seine Fersen, der ihm hinterherreiste und im Publikum Gegenrede übte, wenn Wallraff das Buch vorstellte. Schneider wurde 1979 Leiter der neu gegründeten Henri-Nannen-Schule für Journalismus, was Wallraff entsetzte. Wer nun glaubt, heute sei bei Springer doch alles wunderbar, der sollte Adrian Kreies Artikel für die Süddeutsche lesen. Springer hat Elon Musk wohl erst auf die Idee gebracht, Twitter zu kaufen. Der Vorstandsvorsitzende von Springer, Matthias Döpfner, schrieb, wie nun durch einen Gerichtsprozess in den USA bekannt wurde, am 30. März die folgende Twitter-Direktnachricht an Elon Musk. Warum kaufst du Twitter nicht? Wir betreiben es für dich und schaffen eine echte Plattform für freie Meinungsäußerung. Das wäre ein echter Beitrag zur Demokratie. Elon Musk kaufte dann bekanntlich Twitter, bevor er wieder einen Rückzieher machte, der nun die Justiz beschäftigt. In den Twitter-Nachrichtenprotokollen sehe es so aus, so Kreie, als hätte Musk den Springer-Chef später geghostet, ihm also einfach nicht mehr geantwortet. Darüber würden sich nun viele lustig machen, schreibt Kreie. Das lenke aber vom Wesentlichen ab, nämlich vom eigentümlichen Demokratieverständnis, das Döpfner in diesen Nachrichten an den Tag lege. Twitter solle Projekte anschieben, damit das Netzwerk auf einer dezentralen Infrastruktur laufen kann, gibt Kreie sehr technische Nachrichten Döpfners wieder. Es solle aber vor allem zum Modell der Open APIs zurückkehren. Das sind vereinfacht gesprochen digitale Strukturen, die es Entwicklern von außerhalb erlauben, sich mit ihren eigenen Programmen anzuschließen oder Twitter einzubinden, erklärt Kreie weiter in der SZ. Der Musterfall für die digitale Dezentralisierung und Öffnung bleibt Cambridge Analytics, die Londoner Firma, die über Schwachstellen in Facebook-Struktur 2016 die Wahlen in den USA zugunsten Donald Trumps manipulierte. Donald Trump und Matthias Döpfner hätte Mascha Kaleko sicher nicht treffen wollen. Als ihr der Philosoph Martin Heidegger, ausgerechnet ein Mann, der mit dem Nationalsozialismus sympathisierte, Avancen machte und um ein Treffen bat, ging sie, Tochter zweier Juden, nicht darauf ein. Daran und insgesamt an diese großartige Dichterin erinnert Paul Jandl in der Neuen Zürcher Zeitung. 1937 kommen Kalekos Bücher auf die nationalsozialistische Liste des schädlichen und unerwünschten Schrifttums, schreibt Jandl und zitiert einige ihrer Verse zum wachsenden Antisemitismus. Einst hatte man noch manikürte Hände und einen Ruf, doch das ist lange her. Seit Neujahr grüßt selbst der Portier nicht mehr. Das ist das Ende. An anderer Stelle ist Jandl auf folgende Verse Kalekos gestoßen. O Röslein auf der Heide, dich brach die Kraft durch Freude.
Soweit der Blick in die Feuilletons von Tobias Wenzel. Und das war's, unser heutiges Fazit mit Eckart Rölke am Mikrofon. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.